Ja, heute möchte ich über Mose reden. Ich habe da noch ein Flyer, ich habe das begonnen bei uns in der Gemeinde und auch da nehme ich gerne den Flyer mit. Das gibt manchmal eine Möglichkeit noch, so ein bisschen die Predigt auch ausklingen zu lassen oder manchmal denkt man, oh, was war das für eine Bibelstelle wieder und so. Gewisse Sachen sind da drauf, auch Vertiefungsfragen, wenn manchmal, ja, das noch ein bisschen in die Tiefe gehen kann. Ich habe die Predigt überschrieben mit Moses Gehorsam. Gehorsam ist in unserer Gesellschaft manchmal, hat so einen negativen Beigeschmack, dass wir da nicht zu gerne über Gehorsam reden. Das Wort ist nicht so geläufig. Also wir verstehen schon, aber man redet, spricht nicht so gerne aus. Dankeschön. Ich möchte heute eine Geschichte bringen, die keineswegs perfekt ist, die so unperfekt ist wie du und ich, so fehlbar, so menschlich. Also wenn jemand von euch oder ihr das Gefühl habt, ihr seid 100% Gott gehorsam, jedem Teil eures Lebens, dann ist die heutige Predigt nicht für euch. Dann könnt ihr auch gerne schon zum Kaffee gehen und dann treffen wir uns nachher dann. Dann finde ich, können wir das gerne auslassen. Und sonst dürft ihr gerne auch da bleiben. Ich habe jetzt nicht mehr geschaut. Früher stand vor der Türe nur für Unperfekte. Dann, wenn ihr hier drin seid und ja, findet ihr, ich bin 100% gehorsam, dann habt ihr schon mal da, seid ihr illegal hier. Daher habt ihr schon eine Barriere überschritten. Wir drehen das Rad zurück in die Zeit eines großen Mannes Gottes. Mose war im Palast des Pharaos aufgewachsen, hatte dann einen ägyptischen Aufseher umgebracht in einem cholerischen Anfall und dann ist er aus Angst nach Midian geflüchtet und da hat er geheiratet, hatte Söhne und Töchter bekommen und hütete da die Schafe. Und er war zufrieden mit seinem Leben. Und dann kam Gott ins Spiel. Gott erschien ihm in einer Feuerflamme eines nicht verbrennenden Dornbusches und er offenbarte sich als Ich bin, der ich bin. Und er gab Gott einen besonderen Auftrag. Mose bekam da von Gott einen besonderen Auftrag. Er soll zum Pharao gehen und sagen, lass mein Volk ziehen. Ja klar, Herr, mach ich doch, sagte Mose. Ich gehe gleich morgen hin und dann wird das alles paletti laufen, oder? Wir kennen die Geschichte. Nein. Mose hat gefunden, was? Ich soll zu dem Pharao gehen, zum Nachfolger von dem, der mich umbringen lassen wollte, niemals Gott. Er hat da ganz viel Ausreden. Und da schauen wir jetzt rein ein bisschen in den Bibeltext und schauen das genauer an, wie das vor sich ging. Wir steigen ein in 2. Mose, Kapitel 4, ab Vers 1. Es ist ein bisschen ein längerer Text. Für die, die es nicht da haben, ist vielleicht ein bisschen klein projiziert, aber ansonsten hört einfach gut zu und lass die Worte in deinem Herzen wirken. Ich lese ab Vers 1. Und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, was hast du in deiner Hand? Er antwortete, einen Stab. Da sprach er, wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde. Da wurde er zu einer Schlange. Und Mose floh von ihr. Aber der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und ergreife sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie. Und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Darum werden sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter. der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm, stecke doch deine Hand in deinen Gewandbausch. Da steckte er seine Hand in seinen Gewandbausch und als er sie herauszog, siehe, da war seine Hand aussätzig wie Schnee. Und er sprach, stecke deine Hand wieder in deinen Gewandbausch. Und er steckte seine Hand wieder in seinen Gewandbausch. Und als er sie aus seinem Gewandbausch herauszog, siehe, da war sie wieder geworden wie sein übriges Fleisch. Wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf die Botschaft des ersten Zeichens hören, so werden sie doch auf die Botschaft des zweiten Zeichens glauben. Wenn sie aber auch diesen beiden Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, so nimm Wasser aus dem Nil und gieße es auf das trockene Land. So wird das Wasser, das du aus dem Nil genommen hast, auf dem trockenen Land zu Blut werden. Mose aber sprach zum Herrn, ach mein Herr, ich bin kein Mann, der reden kann. Ich bin es von jeher nicht gewesen und bin es auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht geredet hast. Denn ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Da antwortete Mose, ach Herr, sende doch, wen du senden willst. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron, der Levit, gut reden kann? Und siehe, er zieht dir entgegen, und wenn er dich sieht, so wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und ihm die Worte in den Mund legen, so will ich mit deinem Mund und mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden, und so wird er dein Mund sein, und du sollst für ihn an Gottes Stelle sein. Und nimm diesen Stab in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Soweit der Bibeltext. Ich möchte mit uns zusammen heute Morgen drei Hauptpunkte anschauen. Der erste Punkt: Gott findet immer wieder Wege und Lösungen, seinen Plan zu vollenden, auch wenn wir manchmal sehr ungehorsam sind, aber er braucht unsere Bereitschaft dazu. Wenn wir die Geschichte hier anschauen, die wir eben gelesen haben, so nach bravem christlichem Vorbild handelt Mose da ganz gegensätzlich. Trotzdem, dass Gott mit ihm gewaltige Dinge tut, gewaltige Zeichen, widersteht Mose dem Willen Gottes. Wieso sucht Gott Mose aus für diesen Auftrag? Indem, dass er weiß, dass Mose so ein Dickkopf, so ein Rebell ist. Wieso? Ich bin überzeugt, dass Gott den Mose aussucht, weil er weiß, wenn er einmal Ja gesagt hat, dann bleibt er dran. Ich glaube, Gott liebt positive Dickköpfe. Den Oberländern und auch den Bergen und wird häufig gesagt, ja, das sind die rechte Dickschädel. Ne? Also von meiner Frau höre ich das immer noch hier und wieder so. Möchte uns Dickschädel Mut machen. Ich glaube, Gott liebt sie ganz besonders auch. Im Neuen Testament, Matthäus 21, steht eine spannende Stelle, genau über dieses Thema, über die Ja- und Nein-Sager. Jesus sagt darin, was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne und der ging zu dem ersten und sprach, Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Er aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach reute es aber ihn und er ging. Und er ging zu dem zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe, Herr, und ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste. Ist also besser, wenn wir zuerst Nein sagen und uns dann doch überwinden zum Ja? Ich glaube, im Grundsatz ist Mose so ein Typ Mensch. Ein energisches Temperament, manchmal mit cholerischen Wutanfällen, aber ein wunderbarer Mann Gottes. Daher die Frage an uns heute Morgen, dürfen wir aufmüpfig sein gegenüber Gott? Dürfen wir kritisch sein? Was denkst du? So wie Mose? Ich bin überzeugt, Gott schätzt nicht die Ja-Ja-Sage, so ja, mach ich halt, sondern Gott möchte unser Herz. Ich glaube, Gott kommt mit unserem rebellisch-kritischem Denken schon zurecht, wenn wir dranbleiben. Ich komme nachher dann zum Aber. Aber zuerst, eben, Gott möchte kritisches Denken. Gott, ich ermutige auch meine Schüler immer wieder zu kritischem Denken. Daraus entstehen die wunderbaren Köpfe unserer Gesellschaft auch, die kritisch denken und Sachen hinterfragen. Und noch etwas, bei unserem Beispiel hier von Mose entsteht etwas ganz Neues. Und da staune ich immer wieder über Gottes segensreiches Handeln. Weil wenn Mose da nicht gebockt hätte, hätten wir nämlich etwas nicht. Wir hätten nicht ein wunderbares prophetisches Bild, das wir gleich anschauen werden. Deswegen könnten wir fast so ein bisschen diesen Punkt der Predigt so überschreiben, Gott bewirkt Segen aus unserer Aufmüpfigkeit. Nämlich, da müssen wir jetzt gut aufpassen, Mose will Autorität, damit das Volk ihm glaubt. Da steht in unserem Wort, und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Und was macht Gott jetzt? Er gibt Mose drei Zeichen. Und die sind ganz spannend. Er sagt, was hast du in deiner Hand? Ein Stab. Der Stab wird zur Schlange. Und Gott gibt Mose Macht über die Schlange. Über die Schlange, die wieder zum Stab wird. Mose kann sie wieder bändigen. Jetzt, an was erinnert uns das? Legen wir doch dieses Bild auch auf Jesus um. Jesus kam in die Welt, um die Macht der Schlange zu bändigen. Um den Stachel des Todes auszulöschen. Die Schlange der Widersacher, Satan, ist immer noch in der Welt tätig. Aber die Kraft ist von Jesus genommen. Ein erstes Zeichen, prophetisch gesehen, dass Gott Mose gibt. Das zweite Zeichen, die Hand von Mose wird von Aussatz befallen und dann wieder vom Aussatz geheilt. Auch hier, wenn wir an Jesus denken, Jesus hat in seinem Leben hier auf Erden so vielen Menschen geheilt und geholfen. Das war sein sozialmissionarischer Dienst auf dieser Erde. Und einfach so, schnell, effizient, nachhaltig, darf er keine Nachbehandlung in der Doktor Praxis sowieso nötig, sondern es war einfach weg. Zum Beispiel beim Mädchen, das gestorben ist, vom Jairus, steht, er nahm sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Und es stand auf. Effizient, schnell und nachhaltig. Jesus Ziel war aber stets auch die seelische und geistliche Wiederherstellung des Menschen. Jesus machte die Sünde offenbar, die unter dem Gewandbausch hervorkam. Das Schlechte, den Aussatz, Wenn wir in der Verbindung mit Jesus leben, ist es manchmal mühsam, das Leben. Aber es ist wichtig, es ist ein mühsamer Prozess, weil vieles ans Licht kommt, was wir vielleicht viel einfacher haben könnten. Aber es kommt ans Licht. Wenn du heute Morgen hier sitzt, hier bist und du fühlst dich einfach niedergedrückt, verlassen, leer, denk daran, Jesus ist dafür gekommen in die Welt, um Heilung zu bringen. Nicht nur körperliche Heilung, sondern wirklich auch seelische Heilung. Egal, was dir passiert ist, vielleicht ist es ganz schlimm in deinem Leben. Eine schlimme Vergangenheit. Viele Sachen, die dich heute noch verletzen. Aber ich habe eine gute Botschaft heute Morgen. Jesus kann dich heilen, wenn du dich in seine Gegenwart begibst. Das war vor 2000 Jahren so. Das ist heute noch so. Lass dich auf ihn ein. Das dritte Zeichen, das Mose von Gott bekommt: Wasser wird zu Blut. Blut ist sowieso durch die ganze Heilsgeschichte von Gott mit den Menschen ist es ein wunderbar tiefes Zeichen, das uns immer wieder verfolgt in der ganzen Geschichte. Und Blut steht für die Vergebung der Sünden immer wieder. In Römer 4,25 steht, ohne Blutvergießen gibt es keine Sündenvergebung. Und dafür ist Jesus in die Welt gekommen, dass er uns die Sünden vergibt, dass er einen Weg zum Vater bahnt. Und auch die ist nachhaltig. Auch die Sündenvergebung ist nachhaltig. Hier drin besteht aber ein Punkt, der ganz wichtig ist. Es braucht meine Bereitschaft, hinzugehen, in die Beziehung zu Jesus zu treten, reumütig in die Gegenwart Gottes zu treten. Diese drei Zeichen gibt Gott dem Mose, wunderbare Zeichen. Mose wird sie brauchen, um das Volk aus der Sklaverei in Ägypten, der Ägypter zu führen. Jesus brauchte diese Zeichen, um Menschen aus der Sklaverei der Sünde zu führen. Ist das nicht wunderbar und eindrücklich? Bereits hier hat Gott Vater das Programm für seine Erlösung in seinem Sohn geschenkt, vorprogrammiert. Da staune ich immer wieder, wie die Bibel einfach so zusammenhängend ist. Gut, zurück zu Mose. Das hätte jetzt genügen sollen, oder? Also, für mich wäre das wie eine Machtdemonstration von Gott gewesen und ich hätte gefunden, jawohl, Herr, du hast mich überzeugt, jetzt mache ich's. Wirklich? Wenn ich manchmal in meinem Leben zurückschaue, dann stelle ich mit Erschrecken fest, Gott hat mir Sachen sehr deutlich aufgezeigt und doch bin ich andere Wege gegangen. Auch da sind wir in guter Gesellschaft mit Mose. Da beginnt Mose nochmals, ach Gott, ich kann nicht reden. Ich habe einen schwerfälligen Mund und eine schwere Zunge. Sorry Gott, das geht nicht. Ich bin halt so, kann man nichts machen. Du musst mich so haben, wie du mich geschaffen hast. Kennen wir diese Gedanken? Ich glaube, auch da immer wieder kann Gott uns bewegen, wenn wir uns in seine Gegenwart begeben. Gott sichert Mose zu, bei ihm zu sein. Er sagt, ich, der eben diese Wunder vollbracht habe, ich werde bei dir sein. Und jetzt geschieht was Spannendes. Mose gehen jetzt die Argumente aus. Und er sagt, ach Gott, sende, wenn du willst, aber nicht mich. Jetzt wird er so, distanziert er sich innerlich von Gott. Und dann steht hier was Spannendes. Gott wird sehr zornig über Mose. Wieso wird Gott zornig? Eben genau deswegen, solange Mose mit Gott feilscht, ist es kein Problem für Gott. Aber jetzt distanziert sich Mose innerlich von Gott. Er sagt, hey, mach du, was du willst. Ich habe nichts damit zu tun. Und jetzt wird Gott sehr zornig. Und das ist ein Prinzip von Gott auch. Solange wir dranbleiben, hat Gott eine extreme Geduld mit uns. Dazu kommen wir später noch. Und Gott weiß, was Mose auch in der Situation braucht. Jemand, der ihm hilft. Und jetzt bringt Gott seinen Bruder Aaron ins Spiel. Und da macht Mose plötzlich mit. Erstaunlich. Das ist für mich auch ein Zeichen. Wir brauchen jemand an unserer Seite in unserem Leben. Wir brauchen ein Team. Sei es in der Gemeinde, sei es im Leben sonst unterwegs, manchmal auch in der Ehe, auch wenn es manchmal so schwierig ist. Und trotzdem brauchen wir jemanden an unserer Seite. Manchmal ist es auch gut zuzugeben, dass wir nicht alles können, dass wir an Grenzen kommen. Ich weiß nicht, wem ist euch schon Gott mal in einem Dornbusch erschienen? Oder vielleicht auch einmal Apfelbaum oder so. Ich glaube, heute offenbart sich Gott anders. Ich glaube, es ist auch nicht nötig, weil wir haben den Heiligen Geist bekommen. Daher ist es ganz anders. Aber wir haben trotzdem häufig viel Ausreden. Etwas nicht zu tun, was wir vielleicht spüren, dass wir es tun sollten. Ich bin wenigstens Spezialist in dem, Ausreden zu finden, wieso ich es nicht tun sollte. Wir sind in guter Gesellschaft da mit Mose. Aber, und jetzt kommt eben das Aber, Mose nimmt Gottes Reden ernst. Es bewegt ihn weiter. Gott liebt kritische Geister. Gott sucht sich auch Menschen aus, die sehr kritisch sind. Paulus, Petrus, die haben nicht einfach immer alles getan, was er wollte. Aber Gott möchte, dass wir ihm im Grundsatz folgen und gehorchen. Dass wir unsere Bereitschaft ihm gegenüber zeigen. Aber er hat eine Riesengeduld in dem ganzen Prozess drin. Das ist nicht etwas, was heute auf morgen geschieht, sondern was lange braucht. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt auch der Predigt. Gehorsam braucht Übung. Und dazu habe ich einen kurzen Filmausschnitt. Wer kennt von euch, ihr seid jetzt wenig Jugendliche, Kinder da, den Film Ratatouille? Genau. Ein wunderbarer Film, ein bisschen älter. Remy, seine Ratte, er hat ein besonderes Flair fürs Kochen. Eine Ratte. Ja? Und er verirrt sich da in einem Gourmet-Restaurant und da ist Linguini, der Neuling, hat keine Ahnung vom Kochen. Und Remy, die Ratte, zieht jetzt ihm an den Haaren, um zu zeigen, was er tun soll, welche Zutaten dazu kommen und was er jetzt wie machen soll. Und da möchte ich mit uns kurz reinschauen in den Film. Ich finde das eine wunderbare Metapher auch für Gottes Nachfolge. Es braucht Übung, es gibt ein paar Pannen immer wieder dazwischen. Gott ist auch keine Ratte, selbstverständlich nicht, er hat ganz andere Mittel auch zur Verfügung. Aber es bringt uns doch vor Augen, was auch Nachfolge bedeuten kann. Und Gott möchte uns führen und uns auch leiten, was für Zutaten wir brauchen für die Suppe unseres Lebens, was die beste Suppe für unseres Lebens ist. Aber er möchte uns führen. Da sind wir uns ja meistens noch einig. Aber dass es Übung braucht, dass der Prozess Übung braucht, wir sind oft gefangen in dem Entweder-Oder. Entweder bin ich gehorsam oder ich bin es nicht. Entweder bist du lieb, das sagen wir auch den Kindern häufig manchmal so. Entweder bist du lieb oder bist nicht so lieb. So zwischen ist schwierig. Wir sehen manchmal, als menschlich, die Graustufen oder die Farbnuancen nicht so. Neigen wir dazu. Aber Gott hat viel Geduld mit uns. Auch mit unserem Mitmenschen sollen wir Geduld haben. Wir waren gestern an einer Veranstaltung in Davos, haben wir als Freikirchen mitorganisiert vom Love Your Neighbor. Ich weiß nicht, ob das euch ein Begriff ist, also ein Label. Love Your Neighbor. Liebe deinen Nachbarn, deinen Mitmenschen. Und da sind wir oft herausgefordert. Auch gerade in Spannungsmomenten, wenn ich zurückdenke oder auch manchmal heute noch, in unserer Ehe, wenn es Spannungsmomente gibt, dann versuche ich immer wieder, Barbara in meine Muster hineinzuziehen. So stimmt es, so ist es richtig. Deine große Herausforderung, ihre Sicht zu sehen, ihre Perspektive zu sehen. Und noch ein Gedanke dazu. Eigentlich, manchmal ist es gut, mit dem Mitmenschen das zu klären. Aber wir haben noch eine viel bessere Kläranlage, nämlich Gott. Wir können das mit Gott besprechen und mit ihm so filtern lassen. Gott das zu sagen, was uns Mühe macht, auch in Beziehungen. Und dann können wir das immer noch mit unserem Mitmenschen, mit unserem Ehepartner, mit unserem Chef klären. Und sonst ist es auch nicht so wichtig. Dieser Gehorsam, dieses Dranbleiben mit Gott braucht Übung. Jetzt Hand aufs Herz, wenn du jetzt für dich im Herzen prüfen müsstest, wie gehorsam du bist gegenüber Gott. So zwischen 0 und 10. 0 ist so wie, ich mache, was ich möchte. Ich höre sowieso nicht auf Gott. 10 ist, ich lasse mich total führen von Gott. Such einfach dir im Herzen kurz eine Antwort zu geben. Eine 4, eine 6, eine 2. Wo bist du dran mit Gott? Und überlege dir, welche Übung es brauchen würde. Ich nenne es bewusst Übung, um diesen Wert einfach einen Punkt nach oben zu schrauben. Nicht auf 10 zu gehen. Das ist unrealistisch. Einen Punkt nach oben. Was braucht es dazu? Wenn du zum Beispiel kaum dazu kommst, die Bibel zu lesen in deinem Leben, dann ist es unrealistisch, wenn du sagst, ab jetzt 3 Kapitel pro Tag, immer und immer. Das ist möglicherweise zum Scheitern verurteilt. Einfach einen kleinen Schritt, einmal pro Woche ein Kapitel. Beginn damit. Auch wenn du denkst, ja, es wäre besser, wenn du noch mehr lesen würdest. Selbstverständlich. Aber die kleinen Schritte sind wichtig. Wenn du nie Fehler zugeben kannst oder das gesagt bekommst, dann versuch dich einmal pro Woche zu entschuldigen. Wenn dein Ehepartner beispielsweise sagt, du machst mir nie was Liebes, das nie stimmt ja sowieso nie, aber trotzdem, dann versuch vielleicht auch einmal pro Woche was ganz besonders Liebes zu tun. Besondere Worte zu sagen. Etwas, was auffällt, weil eben, wenn der Partner so gepolt ist, ist es sowieso dann schwierig, dass etwas dann auffällt. Und dann muss es was Besonderes sein. Aber tun wir doch unseren Mitmenschen auch Liebes. Sind wir unterwegs auch mit diesen Übungen? Nimm dir kleine Schritte vor, sonst ist die Gefahr da, dass du tief fällst. Auch wenn es dir nicht gut geht, mit dir persönlich. Auch da, nimm dir kleine Schritte vor. Ich bin auch gerne bereit, nach dem Gottesdienst mit dir zusammen zu beten, zu reden. Geh auf Menschen zu. Es ist eine große Hilfe. Dann noch ein dritter Punkt. Gehorsam braucht Disziplin. Und auch da habe ich wieder ich habe mir erlaubt, heute 2 kurze Filmausschnitte zu bringen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Predigt dauert also dann genug lang, sowieso noch. muss noch kurz erklären. Ist eine Versuchssituation, ein 4-jähriges Kind, ich weiß nicht, die kennen Marshmallow-Test, ein 4-jähriges Kind wird in einen Raum geführt, bekommt ein Marshmallow, da ist so was Süßes, Kleines da, und dann wird ihm gesagt, du, das gehört dir, du darfst es essen. Wenn du aber das nicht ist und wartest, bis ich wiederkomme, dann bekommst du noch eines dazu. Das ist die Versuchssituation. Diese Versuchsreihe kam zu erstaunlichen Ergebnissen. Die ersten Versuche wurden Ende der 60er Jahren durchgeführt. 20 Jahre später wurden die gleichen Kinder, also es ist jetzt ein späterer Versuchsreihe, aber ging um das Gleiche, wurden dann die gleichen wieder untersucht, analysiert und es kam heraus, dass diejenigen, die warten konnten, die Disziplin aufbrachten, in den wesentlich beruflich wesentlich besseren Stellungen waren, konnten mehr Verantwortung übernehmen, waren in Problemlösungsstrategien wesentlich ausgeprägter. Auch die sozialen Netze, die sozialen Beziehungen waren viel stabiler. Erstaunlich. Und ich glaube auch, dass das in unserem Glaubensleben auch eine Rolle spielt. Wir brauchen Disziplin. Wir brauchen es, etwas dran zu bleiben, auch verzichten können, gerade auch in der heutigen Zeit. Paulus schreibt dazu, dass es eben auch Übung braucht. Im 1. Timotheus 4, 7 und 8. Die ungeistlichen Altweiber fabeln, aber weise zurück. Übe dich selbst aber in der Frömmigkeit. Denn die leibliche Übung ist zu wenig Nütze, aber die Frömmigkeit ist zu allen Dingen Nütze und hat die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens. Wir stehen immer wieder vor einer riesigen Auswahl heutzutage. Es gab noch keine Generation auf dieser Welt, die so eine große Auswahl hatte. Da sind wir immer wieder herausgefordert, Entscheidungen zu treffen, immer wieder Entscheidungen zu treffen und darin auch Disziplin walten zu lassen. Die Jungen sagen mir dann manchmal, ja, die Handyübungen müssen auch sein, oder? Aber ich weiß nicht, wie effizient die dann sind für unser Glaubensleben. Aber seien wir ehrlich, manchmal auch nach einem langen Tag ist es bequem, nach Hause zu kommen, aufs Sofa zu liegen, einen Film anzuschauen, statt vielleicht zu beten, auf die Knie zu gehen vor Gott und nach seinem Willen zu fragen oder dem Nachbarn einen Besuch abzustatten, mit den Kindern Zeit zu verbringen oder einfach Gott zu fragen, was soll ich mit dem Abend anstellen? Anstatt Hirte für seine Schafe in Midian zu sein, berief Gott Mose, Hirte für sein Volk zu sein. Keine bequeme Aufgabe. Ich bin überzeugt, dass Mose viel lieber mit seiner Frau Zippora da in Midian gewesen geblieben wäre und da Schafe gezüchtet hätte. Er ist nicht der Mensch, der im Rampenlicht stehen musste. Aber er lernte Disziplin und Selbstbeherrschung. Immer mehr, das war ein Prozess. Und bis auf ein paar Ausnahmen ist es ihm auch gelungen. Eine dieser Ausnahmen brachte ihn ja auch um den Einzug ins verheißene Land. Eine harte Strafe. Aber er war diszipliniert dran, mit Gott und dem Prozess im Gehorsam ihm gegenüber zu wandeln auch. Gehorsam hängt nicht so von einer einzelnen Tat ab, sondern ist mehr so eine Haltung, wie ich Gott gegenüber mich begebe. Es ist ein Prozess des Dranbleibens. Kein einfacher, aber ein wichtiger. Und dann noch ein letzter Punkt dazu, ein letzter Gedanke. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann wird es niemand anders tun, wenn du es nicht tust. Nochmals, wenn Gott dir einen Auftrag gibt, dann wird ihn niemand anders tun, wenn du ihn nicht tust. Gottes Aufträge sind persönlich, nicht übertragbar. Wir können Hilfe holen, wie bei Aaron. Aber Gott beauftragt uns, etwas zu tun. Und das ist wichtig. Und wir können und müssen es aus Gottes Weisheit und Kraft heraus tun. Wir können es nicht aus uns heraus tun, aus unserem Krampfen, sondern bitten wir Gott um Kraft und Weisheit. Nehmen wir doch diese 3 Stichworte mit. Gott findet immer wieder Wege und Lösungen, seinen Plan zu vollenden, auch wenn wir scheinbar ungehorsam sind. Das ist, finde ich, immer wieder eine ungemein schöne Entlastung für uns in unserem Glaubensleben. Aber Gehorsam braucht Übung. Auch Mose war über 80-jährig, als er in diesen Prozess Einstieg. Es ist nie zu spät, Geschwister, um da auch einzusteigen in die Nachfolge Gottes. Und dritter Punkt, es braucht Disziplin in einem unendlich großen Wald voller Verlockungen und Möglichkeiten. Nehmen wir doch kurz uns Zeit auch, diese Fragen für uns zu bewegen, Gott eine Antwort zu geben, vielleicht gerade auch ganz frisch aus diesen Predigtgedanken heraus. Ich werde leise Musik abspielen und ich werde dann ein Gebet zum Abschluss sprechen noch.